Hallo und herzlich willkommen im VA Talk. Mein Name ist Nicole Hildebrandt und in diesem Podcast gebe ich dir jede Menge Informationen in Form von kurzen Tipps und Interviews rund um das Thema virtuelle Assistenz, so dass auch du richtig durchstarten kannst. Hallo, willkommen bei einer neuen Episode des VA Talk. Ich finde es ganz toll, dass du wieder dabei bist. Ich habe heute wieder einen Gast und zwar in meiner Reihe Dein Start als VA. Und zwar ist heute die Bianca Preuß bei mir zu Gast. Oh Gott, heute habe ich es echt schwer mit der deutschen Sprache. Also Entschuldigung schon mal vorneweg. Hallo Bianca, ich freue mich, dass du da bist und dass du heute die Zeit gefunden hast, herzukommen.
Ja, hallo Nicole. Ich finde es auch ganz toll, dass du mich eingeladen hast. Ich bin sehr erfreut, dass ich dabei sein darf und bin ja auch ganz gespannt, wie das jetzt wird. Das ist nämlich mein erstes Interview.
Oh, dann weiß ich sehr gut, wie es dir geht, aber mach dir nichts draus. Ich bin heute vor jedem Interview, auch wenn es nicht den Anschein macht, bin ich noch fast genauso aufgeregt wie vor dem ersten. Also ich muss mir auch immer anhören von meiner besseren Hälfte. Wieso? Du bist doch schon ganz routiniert und ich sage immer, ich bin trotzdem aufgeregt.
Okay, also meine Aufregung hält sich ein bisschen in Grenzen, aber ich bin gespannt.
Das ist sehr cool. Magst du dich vielleicht einfach mal zu Beginn vorstellen, so wer du bist und was du so machst?
Ja, ich bin Bianca Preuß und ich arbeite jetzt schon seit Ende 2017 als VA. Was mache ich da so? Eigentlich alles, was so im Backoffice-Bereich betrifft. Also Terminkoordination, Lieferscheine, Rechnungen, Berichte schreiben, Videodateien und Präsentationen erstellen. Also alles Mögliche. Was ich nicht mache, ist Social Media. Das überlasse ich Leuten, die sich damit auskennen. Also da habe ich einfach keine Erfahrung oder nicht genug Erfahrung mit. Und ich bin immer schon leicht überfordert, wenn ich das für meine eigenen Sachen machen soll. Deswegen sage ich da, okay, da gibt es Fachleute für und das mache ich nicht. Aber wie gesagt, alles andere, was Backoffice anbelangt, bis hin zur vorbereitenden Buchhaltung, noch vorbereitend. Ich bin nämlich gerade dabei, irgendwie eine Finanzierung zu bekommen für eine Weiterbildung zur Finanzbuchhalterin.
Wow!
Und ja, mal gucken, ob das klappt. Das wollte ich schon mal vor Jahren machen, habe es dann nicht gemacht, was mich ein bisschen ärgert jetzt, aber vielleicht klappt es ja jetzt.
Ja, das ist ganz cool. Ich finde das immer wichtig, gerade auch bei unserem Beruf, ne, wo der so breit aufgestellt ist, dass man sich auch immer weiterbildet. Ne? Also das ist total cool. Also das finde ich echt genial. Und wie bist du zur virtuellen Assistenz gekommen? Also was hast du vor deiner Selbstständigkeit gemacht?
Ja, wie die Jungfrau zum Kinde fast. vor meiner Selbstständigkeit war ich auch Assistentin. Also ich bin eigentlich gelernte Hotelkauffrau, habe dann aber schon nach meiner Ausbildung quasi die Seite gewechselt und bin dann in den Tourismus gegangen. Dann habe ich meinen Sohn bekommen, habe eine Pause eingelegt und vor meiner Selbstständigkeit die letzten 11 Jahre war ich in einer großen Firma angestellt. DNVGL sagt vielleicht irgendjemandem was, das ist eine Klassifikationsgesellschaft für Schiffe. Okay. Man nennt es auch Schiffs-TÜV, also wenn da neue Schiffe gebaut werden, beispielsweise, also ich war am Neubau, wenn neue Schiffe gebaut wurden, dann muss die Werft die Zeichnungen einreichen und die Zeichnungen werden dann von den Ingenieuren geprüft, ob das auch alles so, ob alle Richtlinien eingehalten sind, ob das auch hält, was da der Erbauer quasi sich so vorstellt. Und ob alle Sicherheitsrichtlinien berücksichtigt sind und so weiter. Und da habe ich die letzten 11 Jahre gearbeitet. Das hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Leider kam ja 2008, wissen wir, die Finanzkrise, was den Schiffbau sehr in die Krise gedrückt hat. Und seitdem ging es dann nur noch darum, irgendwie Kosten sparen, Stellen abbauen. Also es gibt zu meiner Selbstständigkeit habe ich gesagt, okay, ich muss anders anfangen. Also, irgendwann kam ich ins Büro und meine Kollegin sagte mir, guten Morgen, und hast du schon gehört, die dritte Runde dieses Jahr ist fertig, und es war irgendwie erst März oder so. Und in dem Moment war für mich so, okay, jetzt habe ich keinen Bock mehr, mach doch einen Scheiß jetzt alleine. So. es war nie so, dass Leute richtig entlassen wurden, also dass jemand kam, so, du fliegst jetzt so. Ne? Es war immer so auf freiwilliger Basis, also mit Aufhebungsverträgen. Und naja, da habe ich mich dann halt gemeldet. Es war eine sehr spontane Entscheidung. Ich wusste morgens, als ich aufstand, noch nicht, dass ich nachmittags dann keinen Job mehr habe, sozusagen. aber ich hatte einfach keine Lust mehr. Ne? Dieses Damoklesschwert, das über dir schwebt, und vielleicht bist du dann noch der Nächste und vielleicht musst du doch gehen und wirst angesprochen. Ja. Auch das Betriebsklima wurde immer schlechter und die Arbeit wurde aber nicht weniger, aber die Leute. Es war immer mehr zu tun und mir ging es zu der Zeit nicht besonders gut. Also ich hatte gerade meine Wiedereingliederung hinter mir. Ich habe 2016 war ich teilstationär in einer Therapie wegen Depressionen und Burnout. Und mir ging es einfach noch nicht wieder richtig gut. Und ich habe einfach so die Chance genutzt und gesagt, okay, dann gehe ich jetzt und mache was Neues. Und was mache ich aber dann? Lag ich abends in meinem Bett und bin da, okay, wie komm, jetzt habe ich einen neuen Job suchen. Ne? Und das habe ich auch. Ich habe auch ein paar Bewerbungen geschrieben. Ich hatte auch Vorstellungsgespräche und hätte auch einen neuen Job haben können. Ja. Aber irgendwie hat sich in mir, also es war so innerlich, dass sich alles dagegen gesträubt hat, irgendwie mich wieder in so eine Abhängigkeit. Und das ist ja auch so, wenn du als Letztes kommst, gehst du als Erstes. Das heißt, wenn wieder irgendwie so eine Situation ist, und ich war nicht mehr die Jüngste, ich werde jetzt nächsten Monat 46, also da kriegt man einfach nicht mehr so schnell mal irgendeinen Job, wenn man schon fast 50 ist. Und da habe ich mir überlegt, okay, was machst du dann? Und ich habe immer so davon geträumt, irgendwie einen Laden zu haben oder Bücher zu schreiben oder irgendwas Kreatives zu machen. Und dadurch, dass ich eben eine Abfindung bekommen habe, habe ich mir einfach den Luxus dann auch gegönnt, so den Sommer einfach mal zu überlegen, okay, was mache ich jetzt eigentlich? Ich habe jetzt meinen Tischlerkurs gemacht, ich habe Filztaschen genäht, ich habe alles Mögliche. Ich habe Upcycling mit Möbeln gemacht und alles Mögliche. Also, natürlich, damit kann man nicht so viel wirklich verdienen. Wenn man nicht gerade eine Werkstatt irgendwo hat oder so, dann ist das schwierig. Und ich habe 2006 das erste Mal vom digitalen Nomadentum gehört oder auch einen Artikel gelesen und fand das sehr interessant. Hab mich aber, ich bin einfach nicht so der Typ, der durch die Weltgeschichte tingelt. Ja, ich bin sehr stationär, ich bin hier verwurzelt und bin auch gerne hier und habe dann gedacht, okay, aber das muss ja auch irgendwie, man muss dafür ja nicht durch die Weltgeschichte tingeln, man kann das auch, muss das doch auch irgendwie von zu Hause aus. Und dann habe ich halt angefangen zu recherchieren und bin dann eben über diesen Begriff virtuelle Assistenz gestolpert und habe eben weiter recherchiert und gedacht, okay, das ist eigentlich das, was ich die ganzen Jahre gemacht habe, nur eben im Büro. Dann habe ich gedacht, okay, das muss doch irgendwie zu machen sein. Ja, und so bin ich eigentlich dahin gekommen, dass ich VA geworden bin.
Das ist total witzig. Das ist ja total parallel dann bei uns gelaufen. Ich meine, bei mir war zwar dann, ich bin zwar nicht freiwillig in den Sinn gegangen, aber ich war ja dann, hatte vorher auch keinen Job und bin ja auch über die digitalen Nomaden quasi auf die virtuelle Assistenz gekommen und bin auch 2017 angefangen. Also das ist ja total witzig. Cool. Und wie bist du dann eingestiegen? Also wie hast du angefangen? Ich meine, damals gab es ja noch nicht wirklich viel Fortbildungsmöglichkeiten oder viele Infos zu dem Thema. Wie bist du, hast du dich...
Ja, ich habe alle möglichen, also es gibt ja ohne Ende online Kurse und Vorbereitungen. Und ich habe zum Beispiel diese VA-Akademie gemacht, diese 5-Tage-Challenge. Die habe ich gemacht und dann habe ich alles möglich, alles, was irgendwie kostenlos war. Ich wollte halt nicht so Geld investieren, wo ich nicht weiß, okay, wird das jetzt überhaupt irgendwas? Ja. Und dann habe ich alles Mögliche gemacht. okay, wenn es kleines Geld war, habe ich auch mal ein bisschen Geld dafür ausgegeben. Dann habe ich Bücher gelesen und ich habe mich wirklich querbeet durchs Internet gelesen. Erfolgsgeschichten von anderen, die jetzt nicht unbedingt VAs sind, aber digitale Nomaden zum Beispiel, ja, oder sich einfach mit so einem Online-Business ein Standbein aufgebaut haben. Ich fand das alles sehr interessant und dachte, ja, eigentlich, wieso soll ich das nicht können? Ja, und dann habe ich das einfach versucht.
Ja, und wie ist das? Hast du dann von Anfang an das angeboten, was du jetzt auch anbietest, oder hast du mit was ganz anderem gestartet? Wie war das da?
Also es war so, dass ich musste ja aufgrund dessen, dass ich einen Aufhebungsvertrag habe, muss man sich ja mal beim Arbeitsamt melden, ne? Hm. Und da habe ich eben auch gleich gesagt, dadurch, dass ich ja nicht ganz gesund war, dass ich keine Vollzeitstelle ausfüllen kann, also dass ich höchstens Teilzeit arbeiten könnte. Und die Dame hat mir dann gleich irgendwie so ein paar Sachen ausgedruckt. Hier können Sie sich immer bewerben. Hm. Und und da war mein erster Kunde dabei. Das war ganz witzig. Ja, das ist ein Offline-Kunde zwar, ne, weil, wie gesagt, der ist hier um die Ecke. Da bin ich 3 Vormittage in der Woche vor Ort und mache dort sein Büro. Ja. Da arbeite ich immer so um die 3 Stunden und mache dann seine Lieferscheine und Rechnungen, Bankbuchungen und solche Geschichten. Und das ist eigentlich ganz schön, weil so komme ich eben auch noch wieder raus und habe das Gefühl, ich arbeite noch irgendwie tatsächlich irgendwie. Sitze ich immer nur zu Hause und gucke die Bank. das war mein erster Kunde und der hat mir quasi dann schon mal meine Miete gesichert.
Ja, das ist ja total cool. Also ich glaube, das ist für viele auch immer schwer vorstellbar, die jetzt gerade starten, dass man auch einen Offline-Kunden haben kann. Lässt sich das denn gut organisieren? Also im Prinzip ist es ja nichts anderes, als wenn du Teilzeit eingestellt wirst, nur dass du eben halt, ne?
Genau, ich fahre eben dahin. Also das ist, wie gesagt, ja auch nicht lange. Das sind dann mit Fahrt, vielleicht bin ich so 4 Stunden unterwegs, 3 Vormittage. Und das ist eigentlich, ja, kein Problem, das zu organisieren, weil alle anderen Kunden, ich kann ja arbeiten, wie ich will. Ne? Also ich habe keine Kunden, wo es jetzt heißt, ich brauche dich von 8 bis 12 und muss dann immer präsent sein oder so. Das ist auch nichts, was ich möchte, weil da kann ich mir auch wieder einen festen Job suchen. Ne? Ja. Ich möchte meine Zeit selbst einteilen, das brauche ich auch, dadurch, dass ich eben immer noch nicht gesund bin. Das ist ja, mit Depression ist das ja so eine Sache. Sie ist zwar gut behandelbar und mir geht es auch wieder relativ gut, aber es ist halt wie Alkoholismus, ne? Also du musst den Rest deines Lebens dagegen ankämpfen, ne? Und es gibt eben Zeiten, da brauche ich einfach mal Pausen, längere Pausen. Ich muss einfach mal sagen, okay, ich arbeite jetzt eine Stunde, aber dann gehe ich erstmal in den Wald und entspanne. Und meinen Kunden ist es eben egal, ob ich morgens um 7 einen Bericht schreibe oder abends um 8 oder mittags um 12, das ist vollkommen egal. Irgendwann fertig, ne? Also meine Deadlines sind jetzt nicht so, es muss jetzt in einer Stunde fertig sein, sondern ja, nächste Woche irgendwann. Ja. So. Und das ist ein angenehmes Arbeiten, weil ich eben viele Dinge machen kann, die ich nicht machen könnte, wenn ich jetzt irgendwo hinfahren müsste, um dort im Büro zu arbeiten. Ne?
Ja, kann ich absolut verstehen. Also bei mir ist das ja noch ein bisschen anders. Ich biete ja im Backoffice-Bereich auch diese E-Mail-Betreuung, also Kundensupport an, ne, und habe da mehrere Kunden. Und das ist häufig so, dass ich im Laufe des Vormittags und einmal im Laufe des Nachmittags die E-Mails kontrolliere. Aber das ist ja trotzdem immer noch ein relativ weiter Bereich. Das heißt, für mich ist es nämlich auch wichtig, dass ich zur Not einfach auch mal eine halbe Stunde Pause machen kann, weil bei mir ist es ja die MS dann zum Beispiel, ne? Und dann ist man eben halt irgendwann mal zwischendurch, hat man schlechte Phasen und ist total K.O. Bei mir ist es nicht der Wald, sondern dann ruft das Bett für 20 Minuten, ja. Aber das ist, finde ich, an unserem Beruf echt total toll, ne? Also das ist auch anders als in der normalen Selbstständigkeit.
Ne? Ja.
Das ist total cool.
Ja, das ist auch so eine Sache, dass als ich angefangen habe, also von Leuten, von denen ich das auch gar nicht erwartet habe, gehört habe, ja, aber dann musst du alles alleine bezahlen, das ist so schwer und dann musst du ja noch mehr arbeiten. Da musst du ja immer präsent sein und immer tun und machen. Da musst du ja mindestens 70, 80 Stunden arbeiten. Und ich so, wieso muss ich so viel arbeiten? Ich habe keine Leute, die ich irgendwie durchbringen muss. Ich arbeite nur für mich alleine. Ne? Ich habe keine Angestellten. Ich habe keine riesen Immobilien, die ich irgendwie, ich keine Lieferanten, die ich irgendwie, denen ich hinterherlaufen muss oder so. Also ich, ne, ich arbeite für mich, für meine Kunden. Ne? Gut, Kunden finden ist schwierig, also gerade in meinem Bereich, aber naja, es läuft irgendwie.
Ja. Ja, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, es ist einfach, je nachdem, was für Ansprüche man auch selber hat, beziehungsweise was man selber möchte. Ne? Also ich bin hier wirklich, also ich racke schon einige Stunden im Monat. Das hat aber auch einfach was damit zu tun, was ich selber möchte. Ne? Also es ist, ich müsste das auch nicht machen, aber ich möchte ja zum Beispiel andere VA auch noch unterstützen und die biete dementsprechend das Coaching an und mache die virtuelle Assistenz noch. Und jetzt demnächst kommt ja noch mein Programm, diese Membership raus, ne? Da muss ja auch alles vorbereitet werden. Und also das sind alles so Sachen, die habe ich mir ja on top gesetzt. Ne? Also von daher, ich finde diese Flexibilität, die dieser Beruf einfach mitbringt, finde ich großartig einfach. Ne?
Genau. Ja, es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, ich will gar nicht viel arbeiten, also ich würde schon mehr arbeiten wollen, aber wie gesagt, also ich muss erstmal Kunden finden. Und ich bin halt nicht so der Typ für Kunden, die sagen, ja, wir haben jetzt so ein kleines Projekt, das dauert dann 2 Stunden und dann vielleicht mal nächsten Monat nochmal oder vielleicht in einem halben Jahr. Sondern ich möchte halt langfristige Kunden haben, wo, eben, ne, wo auch ein Vertrauen aufgebaut wird und die sich dann auch auf mich verlassen können. Und das ist eigentlich eher so mein Stil. Ne? Also ich habe es nicht so gerne, so zack, 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 einen nach dem anderen abzuarbeiten. Gut, ich biete jetzt ja diese Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten an. Also das natürlich dann so, dass ich dann verschiedene Kunden habe. Das ist noch ein bisschen was anderes, als wenn ich immer auf der Suche bin. Ne? Das ist halt ein Angebot, das ich mache und da kann man auf mich zukommen. Es ist nicht so, dass ich jetzt ständig auf Facebook bin und ständig irgendwie bei anderen, auf anderen Plattformen und suche und mache. Ich brauche jetzt unbedingt noch irgendwie 2 Kunden oder so. Klar, ich brauche noch 2 Kunden, aber halt nicht für nur ein Projekt, sondern für länger. Ja. Also ich möchte auch ein was Verlässliches haben. Ne? Also das,
Vielleicht magst du auch kurz noch mal, ich glaube, da machen wir mal einen kurzen Einschnitt. Und zwar, ich glaube, viele neue VA, die jetzt erst angefangen haben, haben ja die DSGVO letztes Jahr gar nicht so richtig mitbekommen. Mhm. Für die ist das ja ein Buch mit 7 Siegeln. Magst du kurz noch mal so abreißen, nur ganz kurz, wie das ist mit diesem Verzeichnis für Verarbeitungstätigkeiten?
Ja, das ist eigentlich eine Sache für die Aufsichtsbehörde, die eben guckt, ob du jetzt die Daten deiner Kunden ordentlich verarbeitest. Und zwar im Hinblick darauf, dass du sie sicher verarbeitest, dass also kein Unbefugter, keine Dritten drankommen. Es gibt da ja so Prinzipien, also der, oh Gott, jetzt kriege ich die nicht alle zusammen. Ich könnte mal eben gucken, wenn wir kurz Zeit haben, könnte ich mal eben nach den Prinzipien schauen, um das mal zu erklären.
Ja klar, ich glaube, das interessiert nämlich wirklich ganz viele auch brennend. Das ist mir jetzt gerade eben so.
Ich schaue mal kurz mal eben, da. Ist das auf die...
Weil ich habe mich da ja auch ganz lange drum gedrückt und klar, Auftragsdatenverarbeitungsvertrag, den kann man kaufen, den kann man anpassen, kann einen Kunden zuschicken, genauso eine Geheimhaltungsvereinbarung.
Kaufen, aber na gut. Ja, die 7 Grundsätze. Warte. Alles auswendig kann ich jetzt auch nicht so, ne? Aber wenn ich hier nichts Falsches erzähle. Also das Prinzip der Rechtmäßigkeit, das heißt Verarbeitung nach Treue, Glauben und Transparenz. Das heißt also, es muss entweder ein Vertrag vorliegen oder eine Einwilligung deiner Kunden, dass du die Daten, die du sammelst und speicherst, eben auch verarbeiten darfst, ja, und dass sie auch einem bestimmten Zweck dienen. Ja, es gibt eine Zweckbindung. Das heißt also, wenn du jetzt Daten sammelst, um zum Beispiel, oder Daten verarbeitest, um Rechnungen zu stellen, ja, darfst du diese Daten, also das ist ja meistens irgendwie Adressdaten oder so, darfst du diese Daten nicht gleichzeitig dazu verwenden, Werbung zu treiben. Ja, du darfst dir nicht irgendwie noch einen Flyer schicken oder sonst irgendwas. Ne? Das ist die sogenannte Zweckbindung. Dann gibt es die Datenminimierung. Das heißt, du darfst auch nicht ohne Ende Daten sammeln von deinen Kunden. Alles, was du, man kann ja alles Mögliche abfragen, ja, von Schuhgröße bis Religionszugehörigkeit, dazwischen noch Adresse, Name und so weiter und Personalnummer und weiß ich nicht was. Mhm. Aber natürlich musst du so wenig Daten sammeln, wie du kannst. Also nur die Daten, die du tatsächlich für deine Aufgabe benötigst. So, dann müssen die Daten natürlich der Richtigkeit entsprechen. Das heißt, du darfst da nicht irgendwie was dazu dichten. Ne? Also die müssen auf dem neuesten Stand sein. Da muss man eben aufpassen, dass wenn ein Kunde irgendwie mitteilt, okay, ich bin jetzt umgezogen, habe eine neue Telefonnummer oder eine neue Adresse, dann muss man das eben aktualisieren, um keine veralteten Daten zu haben. Und es gibt eine Speicherbegrenzung. Das heißt, du darfst die Daten, die du von deinen Kunden hast, nicht unendlich lange speichern, sondern maximal eben so lange, wie die Kundenbeziehung besteht, beziehungsweise so lange, wie die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen gelten. Da gibt es im Internet auch Listen drüber, welche Dokumente tatsächlich irgendwie 6 oder 10 Jahre aufbewahrt werden müssen. Also so buchhaltungsrelevante Daten, ne? Die Geschäftsbriefe oder so, die müssen halt 10 Jahre aufbewahrt werden. Das sollte man auch wissen, nicht, dass man, oh, Kunden habe ich ja nicht mehr, kann ich alles wegschmeißen, ist nicht so gut, wenn man dann irgendwann mal eine Steuerprüfung kriegt und nichts mehr hat, das weiß ich nicht. Und dann gibt es eben noch das Prinzip der Integrität und der Vertraulichkeit. Ne? Also es muss eben dafür sorgen, dass sie sicher sind, dass sie geschützt sind vor unberechtigten Zugriff. Mhm. So, das sind also diese Prinzipien, die du einhalten musst. Und darüber musst du eben ein Verzeichnis führen. Und zwar über die Verarbeitungstätigkeiten, die du machst. Also sprich zum Beispiel jetzt schreibst du eine Rechnung, das ist eine Verarbeitungstätigkeit. Dafür brauchst du eben Daten, Name, Adresse, also Kontaktdaten und vielleicht noch die E-Mail-Adresse, weil du es vielleicht per E-Mail verschickst oder so. Das sind die Daten, die du dafür brauchst. Und du musst eben in diesem Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten erklären, wofür sind die Daten, was machst du mit den Daten, wie sicherst du die Daten und wann löschst du die Daten. Hm. Also das sind so, das ist sehr grob jetzt, ne? Da gibt es noch ein paar andere Sachen. Aber das ist so das Hauptding. Ne? Also was passiert eigentlich mit den Daten? Welche Daten hast du und was passiert damit? Ne? Ja. So. Das ist eigentlich das Verzeichnis der Verarbeitungssicherheit und brauchst das für die Aufsichtsbehörde, falls die mal klingelt und sagt, oder falls mal ein Kunde wissen will, was passiert eigentlich mit meinen Daten? Dann ist es ganz gut, wenn du sowas hast.
Ja, also ich muss ganz ehrlich gestehen, es war für mich wirklich von Anfang an ein Buch mit 7 Siegeln. Also die ganze DSGVO war ja sowieso schon ein Riesenkraus. Aber dieses Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten, ich habe mir bestimmt 20 verschiedene Beispiele angesehen und die waren alle unterschiedlich. Ja. Und dann habe ich das immer so vor mir hergeschoben und irgendwann habe ich gedacht, jetzt ist aber gut gewesen und dann wusste ich hatte ja im Hinterkopf, dass du sowas machst und deswegen bin ich ja auf dich zugekommen und liebe Leute, ich kann euch nur eins empfehlen, geht zu Bianca. Wenn ihr es nicht auf Anhieb versteht, geht zu Bianca, ihr erspart euch echt eine Menge Frust damit. Genau, aber du sagst jetzt, du hättest auch noch, ich komme jetzt nochmal zum Ursprungsthema zurück, du sagst ja auch, du hättest gerne noch 2 Kunden, ist denn jetzt die virtuelle Assistenz im Moment dein einziges Standbein oder machst du noch irgendwas?
Ja, das ist mein einziges Standbein. Ich könnte jetzt auch nicht sagen, ich mache jetzt nochmal irgendwie Teilzeit, weil wie gesagt, ich habe ja einen Offline-Kunden, wo ich bin, also das... ist schon mal, den müsste ich dann ja aufgeben, wenn ich sage, ich gehe jetzt nochmal Teilzeit arbeiten. Mhm. Und zum anderen kann ich nicht. Also gesundheitlich geht es einfach nicht. Ich kann nicht mehr so lange am Stück arbeiten. Also ich kann schon am Tag 8 Stunden arbeiten, das ist kein Problem, aber nicht am Stück.
Ja.
Ne? Das kann ich, also ich kann einfach nicht mehr irgendwo hinfahren und da 8 Stunden sitzen oder 6. Also geht nicht.
Ja, das kann ich absolut nachvollziehen. Das ist, ich könnte das auch nicht mehr. Also von daher bin ich absolut bei dir.
Es ist nicht nur so eine geistige Sache, sondern es ist halt so, ich schaffe es einfach körperlich nicht. Ne? Also durch die Erkrankung ist es einfach so, dass wenn ein gewisses Maß voll ist, also maximal 4 Stunden, und dann bin ich aber auch den Rest des Tages out of order. Dann komme ich nach Hause und dann kann ich eine Kanne Kaffee in mich reinschütten, dass man gar nicht sich voll aufs Sofa und schlafe erst mal 3 Stunden.
Ja. Ja, absolut. Das wirkt sich ja dann auch in körperlicher Erschöpfung aus. Ja. Das ist, kann man einfach nicht kontrollieren. Wie gesagt, genau. Ich kenne das durch die MS. Das ist bei mir dann auch einfach, dann ist Thema einfach durch. Ne? Das können viele nicht direkt nachvollziehen, wenn sie selber damit keine Probleme haben. Aber ich weiß, wovon du redest, definitiv.
Ja, das mit dem Nachvollziehen ist schwierig. Als ich noch fest angestellt war und meiner Chefin dann erzählt habe, okay, ich mache jetzt Therapie und so, dann war sie sehr interessiert, so, okay, was ist denn überhaupt das Problem und wie stellt sich das denn überhaupt dar? Und als ich ihr dann erzählt habe, ja, du, um ins Büro zu kommen, habe ich schon mal irgendwie 3 Riesenhürden, nämlich aufstehen, duschen und das Haus verlassen. Das konnte sie überhaupt nicht verstehen, wie hier. Da geht man doch einfach ins Bad und geht unter die Dusche, das ist doch kein Problem. Doch, wenn du eine Depression hast und völlig fertig bist und nicht mehr geht, dann stehst du davor, also ich stand wirklich vor der Dusche und dachte, ja, dann musst du reingehen und das Wasser anstellen. Es ging aber nicht, weil eine andere Stimme gleich, nein, es geht nicht. Ja. Es geht einfach nicht. Also du kannst es nicht. Und es haben ganz viele Leute nicht verstanden, weil sie nichts damit zu tun haben, weil sie das nicht kennen, weil sie niemanden haben, der vielleicht mal Depression hat. Ja. Allerdings, wenn jemand Interesse hat, mal zu gucken, was ist denn, das kann ich ein Buch empfehlen, das heißt Der schwarze Hund. Das ist eigentlich so eine Art illustriert, also na, eigentlich so ein Bilderbuch mit ein bisschen Text. Ja. Ist ein sehr, sehr gutes Buch und da kann man vielleicht so ein bisschen rausfinden, okay, wie fühlt sich das für einen Betroffenen an mit Depression und warum merken die anderen das eigentlich nicht immer, dass jemand eine Depression hat? Ne? Weil, also das habe ich auch ganz oft gehört, wieso, du bist doch gut drauf, du bist doch immer fröhlich, ist doch alles okay, was ist denn los? Also Leute, die Depression haben, die können das auch ganz gut verstecken.
Ja, das glaube ich wohl. Ja. Ja, aber ich glaube, wir nähern uns auch mal so langsam dem Ende. Wir haben hier ganz schön rumgequatscht, nämlich.
Ja.
Aber zum Schluss, sag mal, hättest du mit deinem Wissen von heute denn bei deinem Start als VA damals irgendwas anders gemacht? Kannst du so irgendeinen Tipp mitgeben?
Ja, obwohl ich schon ein Ticken älter bin, bin ich trotzdem manchmal echt naiv und blauäugig.
Kenne ich.
Und ich habe mir doch tatsächlich einreden lassen, ich hätte keine Chance darauf, einen Existenzgründungszuschuss zu bekommen.
Okay.
Und deswegen habe ich das gar nicht beantragt. Und ich habe im Nachhinein so viele VAs getroffen, die sagen, ja, wieso hat mir auch jeder erzählt und ich habe das dann einfach gemacht und jetzt kriege ich das. Ich dachte, warum hast du das nicht gemacht? Ne? Nein, ich habe natürlich, blöd wie ich bin, meine Abfindung dafür genutzt, irgendwie die ersten Monate zu überbrücken. Ja, nur bin ich wieder pleite, so ungefähr. Und also das würde ich echt anders machen. Da würde ich mich nicht irritieren lassen. Also wirklich, die Leute beim Arbeitsamt sind auch, oder im Jobcenter heißt es ja jetzt, sind echt darauf geschult, den Leuten Lügen zu erzählen, wirklich Lügen. Ne? Sie sind gut ausgebildet, sie haben keine Chance, der Arbeitsmarkt ist in Ordnung. Jetzt inzwischen ist es so, dass ich mit meinen Kunden nicht ganz mein Leben finanzieren kann. Ich habe auch keinen Mann, also ich bin alleine mit meinem Sohn. Ja. Und deswegen brauche ich jetzt noch einen Zuschuss. Also es ist auch so, dass wenn man selbstständig ist, hat man auch einen Anspruch auf dieses Aufstockung sozusagen. Also es gibt ja Leute, die für Mindestlohn arbeiten und dann eben vom Jobcenter noch eine Aufstockung bekommen, weil es nicht reicht. Und das kann man eben auch als Selbstständiger beantragen. Und das finde ich wichtig, dass man das auch mal weiß, ne, weil viele haben ja auch Angst, okay, wenn ich das jetzt mache und das wird nichts, dann muss ich in die Insolvenz und Und auch da kriegt man manchmal Sachen zu hören, das ist haaresträubend. Ne? Mir wollte sie zum Beispiel erzählen, dass ich maximal 1 Jahr unterstützt werden kann und dann dürfen sie mich nicht weiter unterstützen, weil sie dann angeblich in eine Insolvenz verschleiern würden. Ich muss dazu wissen, für eine Insolvenz muss es Gläubiger geben. Als VA hat man keine Gläubiger. In der Regel jedenfalls nicht. Also gibt es auch keine Insolvenz. Und ganz ehrlich, ich kenne Leute, die beziehen das schon seit Jahren. Und natürlich will ich das nicht, ne? Ich möchte ganz gerne schon da wieder von unabhängig werden und mich selber finanzieren. Aber wer es braucht und wer Angst hat, dass es vielleicht schief gehen könnte, hat keine Angst. Wir sind hier in Deutschland, hier ist so viel Sicherung. Es kann nichts passieren. Ne? Ja.
Also weniger auf die Ämter hören, mehr machen und aufs Bauchgefühl hören.
Oder vielleicht auch mal recherchieren. Also man kann auch sehr viel recherchieren oder mal mit anderen VAs sich kurz schließen, wie war das bei euch, was habt ihr gemacht und wie mache ich das. Ja. Da findet man auch immer Hilfe.
So, das war unser Wort zum Sonntag.
Genau.
Wunderbar. Ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken. Das war echt ein super interessantes Gespräch. Es hat mir wirklich ganz, ganz toll gefallen. Vielen, vielen lieben Dank.
Ja, ich entschuldige mich, wenn ich ein bisschen viel gesammelt habe.
Alles vollkommen in Ordnung.
Wie gesagt, du darfst gerne was rausschneiden.
Wird nichts rausgeschnitten. Hier wird geredet, wie uns der Schnabel gewachsen ist.
Okay, alles klar.
Alles Gute.
Dann danke ich mich.
Danke auch. So, und wenn ihr Interesse dran habt, dass die liebe Bianca bei euch vielleicht Hand ans Verarbeitungsverzeichnis legt, ich werde ihre Webseite auf jeden Fall unten in den Shownotes verlinken und dann könnt ihr Kontakt mit ihr aufnehmen. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend oder welche Uhrzeit auch immer bei euch ist. Bis dann. Tschüss.